Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber. Mein Name ist Jenny Jecke. Ich bin Chefredakteurin von Moviepilot und ich sitze für diesen Streamgestöber-Check nicht alleine im Studio hier in Berlin. Das wäre sehr einsam, sondern ich habe vor mir die Janine vom Social Media Team von Moviepilot. Hallo Janine.
Hallo, schön hier zu sein.
Ist das deine Streamgestöber-Premiere?
Ja, tatsächlich.
Da hast du dir auf jeden Fall schon mal einen sehr satten, fruchtigen, blutigen Film ausgesucht, den du hier fürs Wochenende empfehlen möchtest, und zwar Nosferatu, der neue Nosferatu, muss man ja sagen. Es gibt ja auch den Klassiker von Friedrich Wilhelm Murnau von 1922, eine Sinfonie des Grauens, einer der größten Stummfilme der Filmgeschichte. Und dieses Jahr, das habt ihr vielleicht gar nicht mitbekommen, am 2. Januar, was ein komisches Datum ist irgendwie, da ist man ja noch halb am Schlafen, glaube ich, am Ausschlafen, kam dieser neue Nosferatu-Film von Robert Eggers in die deutschen Kinos, und seit dem 25.07. streamt er in der Flat von Sky und Wow. Und Janine, du bist ein Fan von diesem Film. Stehst du generell auf Vampirfilme oder bist du eher allgemein ein Riesen-Horror-Fan? Wie müssen wir dich da einordnen?
Man könnte fast sagen, beides trifft zu. Man kann natürlich immer sagen, nicht jeder Vampirfilm ist unbedingt mein Geschmack, aber gerade so diese schaurige Art von Vampirfilm, klassischer Vampirhorror, ist sehr, sehr mein Fall.
Hast du einen All-Time-Favorite-Vampirfilm, wo du dachtest, boah?
Ist schwer zu sagen. Ich mag natürlich den Bram Stokers Dracula mit Gary Oldman. Ich mag auch Only Lovers Left Alive. So in die Richtung würde ich gehen. Nosferatu, Spoiler, könnte auch dazugehören.
Ja, das klingt schon mal vielversprechend. Kannst du uns kurz sagen, worum es da geht?
Nosferatu erzählt quasi die klassische Dracula-Geschichte, allerdings mit dem Twist, den auch der damalige Film aus den 20ern hatte, nämlich, das entsprang ja irgendwie so einem Copyright-Streit, glaube ich. Im Prinzip erzählt es die Geschichte von Dracula, von einem jungen Mann, der in ein fernes, fernes Land reist, um einem alten, gruseligen, nubligen Mann ein Estate in Deutschland, in diesem Fall, zu verkaufen. Und ja.
Es geht um Immobilien und wie wir alle wissen, ist das der reinste Horror.
Genau. Im Prinzip kann man das so sagen. Es hat auch ein bisschen was mit Obsession und fragwürdiger Liebe und Leidenschaft zu tun. Aber ja, im Prinzip ist der Count, der Lord in diesem fernen Land, der böse Vampir, der uns alle heimsucht.
Das heißt, wir haben da in dem fernen Land quasi den jungen Mann und seinen alten neuen Bekannten.
Ja.
Und parallel dazu aber noch eine andere Geschichte, die quasi zu Hause stattfindet, oder?
Genau. Parallel dazu dreht sich alles um die Frau des jungen Mannes, die eine merkwürdige und mysteriöse Verbindung zu dem vampirischen Lord aus fernen Landen hat, die wir hier ergründen.
Und wie würdest du so den Cast beschreiben? Wer sind da die Leute, die dich angelockt haben, vielleicht auch ins Kino zu gehen?
Man muss schon sagen, also abgesehen vom Regisseur, dessen Film ich alle mag, auch das vielleicht schon mal, war das wirklich eine Traumshow für mich. Ich habe mich sehr gefreut über Nicholas Hoult. Ich habe mich sehr gefreut über Bill Skarsgård, der mich eigentlich noch nie wirklich enttäuscht hat. Über Lily Rose Depp war ich ein bisschen entzweit am Anfang, aber auch Willem Dafoe hat mich sehr gefreut. Ich finde ihn immer sehr schön in Rollen, besonders bei Robert Eggers. Also eigentlich war das so eine Checkliste, die abgehakt wurde, als das alles bekannt wurde, und ich habe mich über alle gefreut.
Und der Skarsgård spielt ja den Grafen.
Ja.
Wie macht er das denn so? Also bringt der was Besonderes mit? Weil der ist ja schon jemand, der versucht, immer mal so ein Leading Man zu sein. Zum Beispiel hat er in dem The Crow Remake mitgespielt. Aber ich glaube, das, wofür ihn alle kennen, ist wahrscheinlich als Pennywise in den 2S-Filmen. Was macht er denn hier als Graf? Weil das sind ja schon ausgetretene Pfade, in die er hier hineintritt und wo er irgendwie was Neues machen muss.
Ganz sicher, ja. Also es sind große Fußstapfen, in die er da tritt, und man merkt auch, dass er die alte Rolle auf jeden Fall kennt und im Kopf hat. Aber was er wirklich besonders macht, ist, also erstmal würde man ihn, glaube ich, gar nicht erkennen, wenn man nicht wüsste, dass er es ist. Das Kostüm ist sehr krass und er arbeitet da auch wirklich gut mit. Er hat sich so darauf vorbereitet, habe ich dann auch. Also ich habe auch ein Interview zu dem Film gemacht. Und er hat sich so darauf vorbereitet, hat erzählt, wie er unbedingt in einem Film von Robert Eggers mitspielen wollte, wie er diese Kreatur, diesen Charakter entwickelt hat, hat mit einer Opernsängerin, glaube ich, gearbeitet, um seine Stimme zu verändern. Das kann man im Originalton gut hören. Ja, und hat sich wirklich auch relativ viel mit der Geschichte von rumänischen Adelshäusern befasst, um zu gucken, was kann man da, in welche Richtung kann man da gehen. Also ich glaube, er hat das gut auf ein modernes Level gebracht. So, ich weiß nicht, wenn man den alten Film anschaut, ist das irgendwie beeindruckend, aber nicht mehr wirklich gruselig, würde ich sagen. Und hier hat er, ja, er ist ja auch ein sehr großer Mann. Also insofern thront er über allen, wenn er da so umherirrt, und gibt dem Ganzen aber auch irgendwie so ein Gravitas trotzdem. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber man merkt, da ist jemand mit Passion dahinter und hat sich viel Gedanken darüber gemacht, wie er das jetzt darstellen kann, aber im Zusammenspiel halt mit allen. Also da steckt der Regisseur dahinter, da steckt auch das Kostümdepartment dahinter. Das ist
Und die Lily Rose Depp spielt ja quasi die Frau von Nicholas Holt, die zu Hause geblieben ist. Im Verlauf des Films wurdest du zunehmend überzeugt, dass sie eine schauspielerische Karriere jenseits von The Idol und ihrem Nepo-Baby-Status vor sich hat?
Ja, absolut. Also gerade physisch, was sie da bringt, ist sehr beeindruckend gewesen für mich. Natürlich kann sie auch ihre Lines gut rüberbringen und natürlich hat sie auch den fernen, schmachtenden Blick gut drauf. Aber gerade wenn es so in die eher grauenhafteren Aspekte reingeht, war das sehr beeindruckend zu sehen, wie sie dann halt auch mal auf eine scheinbare Besessenheit reagiert und Emotionen rüberbringen kann. Das fand ich sehr erfrischend. Hätte ich ihr tatsächlich nicht so getraut vorher.
Du hast ja schon Robert Eggers erwähnt. Es gibt vielleicht ein paar Leute unter unseren HörerInnen, die nicht up-to-date bei der Entwicklung des gegenwärtigen Horrorfilms in Hollywood sind. Woher kennt man den? Und wichtige Frage ist, glaube ich, weil das ja schon eigentlich eine ausgelutschte Geschichte ist, wo jedes Jahr ein neuer Film kommt. Es kommt ja dieses Jahr noch ein Dracula-Film von Luc Besson zum Beispiel, der die ganze Geschichte nochmal erzählt. Woher kennt man Robert Eggers und wie würdest du sagen, macht sich seine Handschrift in Nosferatu in dieser Neuverfilmung bemerkbar?
Also man kennt Robert Eggers vermutlich als Horrorfan von The Witch. Das war sein Filmdebüt. Er hat ein paar Kurzfilme gemacht vorher, aber das war der erste Film mit voller Länge, den er so veröffentlicht hat. Da hat Anya Taylor-Joy auch in einem sehr authentischen Umfeld eine werdende Hexe gespielt, sage ich mal. Leute, die nicht so Horror gucken, aber sich jetzt vielleicht für Nosferatu interessieren, haben vielleicht auch The Northman gesehen. Ich weiß gar nicht, wann der kam. Kam der vor 3 Jahren, 2 Jahren?
Ja, ja, so 23 oder so?
Ja, das ist eher so ein Wikinger-Epos, angelehnt an eine alte nordische Sage, von der auch Shakespeares Hamlet inspiriert ist, mit dem anderen Skarsgård-Bruder. Dessen Name mir entfallen ist. Obwohl er auch
Alex?
Ja, ich glaube, Alexander war
es,
genau.
Es gibt Alexander, Bill, Gustav und glaube ich noch jemanden, den ich nicht kenne.
Ja. Und den Papa natürlich, ja. Aber er arbeitet gerne mit Skarsgårds, sieht man. Ja, daher könnte man ihn kennen. The Lighthouse ist sein vierter Film. Also Nosferatu ist erst sein vierter Full-Length-Film. Und The Lighthouse ist, glaube ich, der unbekannteste im breiten Publikum, könnte
man
natürlich
auch. Der lustigste.
Ist der lustigste, er ist großartig. Und ich glaube, sein besonderer Take, was Nosferatu angeht, ist erstmal, dass man wirklich merkt, dass er richtig, richtig Bock auf diesen Film hatte. Also was Robert Eggers ja wirklich auszeichnet, ist, dass er guckt, dass alles möglichst authentisch ist. Er arbeitet wirklich nur, wo er muss, mit Computereffekten. Da ist ganz viel praktischer Effekt dabei. Da ist sehr viel visuelles Storytelling. Und was Nosferatu besonders macht, ist, dass Robert Eggers schon immer Nosferatu machen wollte. Das ist eigentlich der Film, mit dem er anfangen wollte. Und man merkt, dass das wirklich so ein Leidenschaftsprojekt ist. Der ist, ja, ein langer Film, der sich der Handlung ausgiebig widmet, auch wenn sie altbekannt ist. Es hat so ein bisschen so ein, fast wie so ein Schauermärchen-Aspekt, finde ich, der sich da hervorhebt und der das wirklich zu seinem Film werden lässt. Da erkennt man so ein bisschen seine Handschrift, ja.
Auch so surreale Einsprengsel, viel Traum, Wirklichkeit wird verwischt. Und die Nachtaufnahmen fand ich noch sehr auffällig. So.
Ja.
Also die blaue Nacht.
Hm. Ja, hier sieht man was bei Nacht.
Nicht mehr selbstverständlich bei heutigen Hollywood-Filmen, leider. wenn du diesen Film jemandem empfehlen würdest, würdest du sagen, das ist eher schon harter Tobak, so als Horrorstoff ja auch, weil es eben auch um Monster, Mord und Totschlag und Gedankenkontrolle auch ein bisschen geht und ja auch harte Themen annimmt. Oder denkst du, dass auch jemand, der normalerweise nicht so im Horrorgenre steht und nicht die Screams und ich weiß, was du in den letzten Sommern der letzten 30 Jahre getan hast, schaut, dass der oder die da auch reinkommt in den Nosferatu, den neuen?
Also der hat auf jeden Fall seine blutigen Momente und auch seine ekligen Momente, sage ich mal, aber das ist nicht das, was im Vordergrund steht. Also ich glaube, jemand, der gerne tragende, dramatische Geistergeschichten, Vampirgeschichten, traditionelle Gruselgeschichten mag, wird den mögen und da auch reinkommen. Er ist ruhig und er baut sein Grauen langsam auf. Also es ist mehr wie so ein, wie du schon sagst, so mit den Traumsequenzen, es ist mehr wie so ein Albtraum, den man hat, der so ein bisschen wirr ist, den man nicht so ganz versteht, aber es ist nichts, wo man vielleicht total zurückschreckt. Also
keine Jumpscare-Parade.
Keine Jumpscare-Parade. Es schreien auch mal Leute rum, aber das ist jetzt nicht unbedingt da, um einen zu erschrecken, sondern es arbeitet mehr so damit, dass man so ein konstantes Unwohlsein hat, das sich aufbaut, während man das guckt.
Und es kommen sehr viele Ratten drin vor. Also Menschen mit Rattenphobie würde ich dir nicht empfehlen.
Ja, denn die Ratten sind echt, tatsächlich. Ja.
Das ist Robert Eggers, damit werde ich ihn für immer verbinden, also echte Ratten an dieses Set gebracht hat und zwar viele, viele, viele. Ich glaube, irgendwie gab es so eine Meldung mit über 1000 Ratten.
Irgendwann waren es über 2000, ich weiß gar nicht mehr, welche Zahl dann wirklich stimmt, aber ja, es sind eine Menge.
Hast du ein, zwei Filme mit oder Serien vielleicht auch, mit denen du den vergleichen würdest, wenn du den jemandem empfehlen würdest?
Das ist schwer zu sagen. Also man sieht schon, dass es so ein klassischer wie Dracula-Film ist. Insofern kann man ihn vielleicht vergleichen mit Bram Stokers Dracula, aber eigentlich nicht wirklich. Also es gibt auch so ein, ich weiß nicht, natürlich kann man ihn mit Robert Eggers anderen Filmen vergleichen. The Witch, so in der Richtung.
Eher als The Lighthouse.
Eher als The Lighthouse und auch eher als The Northman. Crimson Peak vielleicht.
Irgendwie ja, den finde ich passend.
Crimson Peak. Die Richtung.
Ja.
Ja.
Ja. Der Coppola Dracula, also Bram Stoker's Dracula mit Winona Ryder und dem großen Dialektmeister Keanu Reeves. Der ist, glaube ich, auch so ein bisschen eher so von so einem romantischen Dracula-Vibe getragen. Während es hier, glaube ich, schon so eher in so die toxische Richtung dieser Beziehung.
Ja.
Dieser Fernbeziehung geht, wenn man so will. Gibt es noch was an dem Film, was für dich besonders herausgestochen ist? So, wenn du sagen würdest, wenn mich einmal ganz besonders überwältigt hat bei dem Film, vielleicht auch irgendein Element, ein Mensch im Cast, wie auch immer, dann ist es das.
Tatsächlich der Soundtrack. Also der ist herzzerreißend, wunderschön. Den höre ich tatsächlich auch unabhängig davon, dass ich den Film gesehen habe, jetzt schon 2-3 Mal, glaube ich. Aber der Soundtrack ist etwas, das mir wirklich haften geblieben ist, den ich auch weiter in meinem Kopf gehört habe, nachdem ich das Kino verlassen habe. Also neben all den anderen Sachen, die ich tatsächlich auch toll finde, ich habe keinen wirklichen Kritikpunkt an diesem Film. Aber das ist irgendwie so das Element, das alles zusammenfügt für mich.
Dann
ist tragisch, dramatisch.
Dann Shoutout an Robin Carolan, der mir vorher auch nichts gesagt hat, aber der für die Musik von Nosferatu verantwortlich ist. Nosferatu streamt bei Sky und Wow. Vielen Dank, Janine, dass du hier im Streamgestöber-Check beziehungsweise in der Empfehlung fürs Wochenende beigestanden hast. Wenn ihr da draußen nach diesem Nosferatu-Film, der jetzt bei Sky streamt, noch das Original schauen wollt, dann ist das ziemlich einfach, weil der streamt kostenlos. Der ist ja schon ein bisschen älter. Und ich habe eine Version bei Plex gefunden, wo es ihn mit englischen Zwischentiteln gibt, aber in sehr schöner Bildqualität. Der lohnt sich auf jeden Fall auch, vor allem bei der Max Schreck, wie du ja schon erwähnt hast, einen ganz anderen Ansatz hat als der Bill Skarsgård. Vielen Dank, Janine.
Sehr gerne.
Und an euch da draußen, streamt was Schönes.